Frau Reimann, Sie sind Journalistin und haben zusammen mit Ihrem Mann, dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gerke, ein Buch veröffentlicht zum Russland-Ukraine-Konflikt mit dem Namen Ein willkommener Krieg. Sie haben die Frage aufgeworfen, ob es sich dabei um einen willkommenen Krieg handelt. Ich frage mal ganz naiv zum Einstieg, für wen ist dieser Krieg willkommen?
Da muss ich jetzt nachdenken. Also es war mit Fragezeichen und wir haben das Buch, sagen wir mal, 6 Monate nach dem russischen Einmarsch geschrieben. Also es war sehr, sehr aktuell. Und der Krieg ist willkommen, weil das Feindbild Russland ja schon viele Jahrzehnte aufgebaut war. Und weil man jetzt mit ein paar Jahren Abstand, also zum Kriegsbeginn, viel klarer sieht, dass die Planungen für diesen Krieg und die strategischen Überlegungen viel älter sind als nur die Zeit jetzt. Die sind schon viel früher gemacht worden, über die strategische Lage der Ukraine, dass man unbedingt die Ukraine rausbrechen muss, damit kein Eurasien sich entwickeln kann. Also diese Überlegungen sind schon vom britischen Reich angestellt worden, aber sie waren immer in der US-Strategie präsent, waren nie verschwunden und wie wir wissen, seit 2014 ist dieser Krieg bereits ausgebrochen gewesen als regionaler Krieg. Wir haben ihn nur in den Medien nicht als wirklichen Krieg wahrgenommen.
Müsste das Buch dann, oder würden Sie das Buch dann heute vielleicht anders benennen, zum Beispiel ein geplanter oder eben gewollter Krieg statt einem willkommenen?
Ich würde das Fragezeichen wegnehmen, da haben Sie recht. Ein gewollter Krieg vielleicht, ja.
Nun ist das Stimmungsbild unter der deutschen Bevölkerung auch ein anderes als 6 Monate nach Kriegsausbruch 2022, als Sie das Buch veröffentlicht haben. Nach anfänglichem, ich sag mal, sehr großen Kriegsenthusiasmus zeigt sich doch eine gewisse Kriegsmüdigkeit. Muss man die Menschen hier jetzt zum Durchhalten zwingen sozusagen oder eben zum Frieden zwingen?
Die Regierung versucht, die zum Durchhalten zu bringen, zum Durchhalten zu bringen mit den Zwangsmitteln, die sie haben. Das ist regelrechte Propaganda, zum Teil auch wirkliche Lügen. Man kann auch lügen, indem man einfach Sachen nicht sagt und dann ein falsches Bild aufrecht erhält. Das ist zum Beispiel über die Verhandlungen in Istanbul, ist das der Fall, über die gar nicht mehr geredet wird. Es wird nicht geredet über das Minsker Abkommen, was ein international gültiger Vertrag ist, den Deutschland gebrochen hat. Es wird nicht geredet, dass der 2+4-Vertrag vorsieht, gute Nachbarschaft, gleiche Sicherheit oder aktuell, dass keine NATO-Institutionen in Ostdeutschland stationiert werden dürfen. Also Deutschland ist ständiger Vertragsbrecher, verhüllt das und versucht über Propaganda, über Feindbilder, über Konstrukte, Putin will die Lorelei entjungfern oder was weiß ich, also will bis zum Rhein vorstoßen, versucht man die Bevölkerung noch bei der Stange zu halten. Das wird immer schwerer. Und mir wäre es nur wichtig, dass es der Friedensbewegung gelingt, nicht nur das finanzielle Argument zu nehmen. Also wir unterstützen die mit so und so viel Milliarden. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, denn es fehlt hier an Kindergärten und Infrastruktur. Aber auch gleichzeitig neue Überzeugungen über Deutschland und die Welt sozusagen zu entwickeln, was es heißt, in guter Nachbarschaft zu leben mit Russland, aber auch, was es heißt, auf dem Hintergrund unserer Geschichte ein Verhältnis zu Israel zu entwickeln, dass man nicht mitschuldig wird am Völkermord. Also wenn als Friedensbewegung kommt es darauf an, diese Gedanken auch mit zu vermitteln.
Sie sind gut vernetzt in der journalistischen Szene. Haben Sie noch Kollegen, Kontakte zu Kollegen, ich sag mal, auch des Mainstreams, der Mainstream-Medien?
Kaum, leider kaum. Also ich habe natürlich die eine oder andere freundschaftliche Beziehung, wo man sich jetzt sagt, ich bin mit der Entwicklung auch nicht ganz so einverstanden, aber zu welchen die in führenden Positionen sind oder die Redaktionsleiter sind, die ich früher natürlich kannte. Ich habe als Freie gearbeitet, da kannte man sich, mit wem man zusammenarbeiten kann oder nicht. So eine Redaktionsleiter gibt es gar nicht mehr.
Und darf ich fragen, wie ist das Stimmungsbild unter diesen Kollegen und Freunden, zu denen Sie noch Kontakt haben? Sind die, ich sag mal, auch kriegsmüde oder kriegsenthusiastisch, was den Russland-Ukraine-Konflikt und auch die deutsche Beteiligung daran angeht?
Na, mit den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich Kontakt habe, die sind vor allen Dingen entsetzt, wie auch ich, wie aus einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja bestimmte Traditionen hatte, der ist ja aus einem antifaschistischen Geist herausgegründet worden, aus einer antifaschistischen Tradition, wie der in so kurzer Zeit so verkommen konnte. Also wenn man heutzutage ZDF, ARD, Deutschlandfunk und so weiter anschaltet, da hat man immer das Gefühl, das ist eine Regierungsverlautbarung. Also nicht nur das Gefühl, die verhalten sich so. Das sind Regierungsverlautbarungsorgane geworden. Die haben mit dem ursprünglichen Rundfunkauftrag gar nichts mehr zu tun.
Ich würde gerne zum Ausblick kommen. Sie haben nun viel Sowjeterfahrung sozusagen, haben auch in der Sowjetunion, haben die Sowjetunion bereist. Was vermuten Sie, was kommt nach so einem Krieg? Ja, können Sie uns da, ich meine, es ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber vielleicht einen Ausblick aus Ihrer Perspektive und mit Ihren Erfahrungen geben?
Wenn wir diesen Krieg friedlich beenden können, ne? Also wenn wir dann alle noch leben und es einen vernünftigen Weg des Interessenausgleichs gegeben hat, um diesen Krieg zu beenden, dann werden wir in einer Situation haben, in der die Regierung Russlands nicht mehr den gleichen Stand hat, das Vertrauen, wie vorher. Also wenn man das Vertrauen so oft gebrochen hat, wie Deutschland in seiner jüngsten Politik, ich habe es erwähnt, Minsk 2+4 Vertrag, man kann nicht mehr vertrauen, alle wissenschaftlichen, alle Jugendbegegnungen, alles abgebrochen hat, dann kann man nicht sagen, wir vergessen das alles mal. Wo ich aber sicher bin, ist, dass weiterhin in der russländischen Bevölkerung, also es sind ja nicht nur Russen, weiterhin eine große Zuwendung zu Deutschen komischerweise existiert. Das merke ich auch heute. Ich habe da Bekannte, wir telefonieren manchmal. Das hat mich zum ersten Mal, als ich Anfang der 80er Jahre nach Leningrad gefahren bin, da haben wir die Städtepartnerschaft Hamburg-Leningrad doch missbefördert, da hat mich das erschüttert und sprachlos gemacht, welche Großherzigkeit uns Deutschen gegenüber gebracht worden ist. Und das habe ich immer erlebt, beschämend fast. Und das zeigt sich bislang immer noch. Aber man kann das natürlich auch endgültig verspielen.
Nun stehen die US-Wahlen kurz bevor und Donald Trump hat das Wahlversprechen abgegeben, sollte er nochmal gewählt werden jetzt bei der US-Wahl, wird er persönlich dafür sorgen, dass der Ukraine-Krieg innerhalb von 72 Stunden beendet sei. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Da kann ich mir kein Urteil darüber erlauben, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass dann der Nahe Osten in Flammen stehen wird, wenn Donald Trump Präsident ist. Er hat ja auch gesagt, also unter seiner Regentschaft wäre dieser Krieg, wäre der Konfliktfall Iran längst gelöst. Und er war derjenige, der die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt hat, gegen alle Abkommen, die es gibt. Also das St. Florians-Prinzip, verschon unser Haus, zünd andere an, möchte ich nicht anwenden. Aber was die Demokraten machen, wissen wir ja. Das ist die jetzige Politik.
Halten Sie den Krieg überhaupt noch für die Ukraine aufrechtzuerhalten? Können die noch kämpfen? Haben die wirklich noch genug junge Männer und genügend Waffen und genügend Munition? Man hört ja sehr unterschiedliche, also auch sowohl in Alternativ- als auch in Massenmedien sehr unterschiedliche Meldungen. Halten Sie das persönlich aus Ihrer Beobachtung heraus für möglich, den Krieg weiter zu betreiben?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht da bin. Also ich verlasse mich in dieser Frage hauptsächlich auf Militärs. Also weil die Analysen von Militärs, sowohl US-amerikanischen, britischen, auch schweizerischen und deutschen, die sagen, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann. Aus vielerlei Gründen. Das ist einmal natürlich Personen und Material, sag ich das mal so. Und ich finde es, ich werde wütend wie nur was, wenn ich sehe, dass man die Ukraine in einem Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland verheizt. Die wird verheizt und die wird auch jetzt schon verkauft. Es ist ja so, dass der Wiederaufbau der Ukraine bereits in die Hände von BlackRock und den großen Finanzinstituten gelegt wird. Bereits ein Drittel der kostbaren Schwarzerde gehört überhaupt keinen, noch nicht mal ukrainischen Oligarchen. Die gehören westlichen Finanzkonglomeraten. Und das ist ein Verbrechen. Ich finde das ein Verbrechen, die Ukraine einmal in den Krieg zu schieben und die danach schon zu verkaufen.
Letzte Frage. Sie setzen, also haben sich eindeutig für Diplomatie ausgesprochen, diplomatische Verhandlungen. Wen sehen Sie da als möglichen Vermittler? China, Türkei? Es hat ja in der Türkei einst fast erfolgreiche Verhandlungen gegeben, die dann torpediert worden sind von Boris Johnson. Für wen sehen Sie da in der Zukunft noch als möglichen Vermittler?
Ich kann mal sagen, wen ich als Vermittler ausschließe, das ist Deutschland. Weil Deutschland klar Kriegspartei geworden ist, ist Kriegspartei geworden und außerdem hat zu viele Verträge gebrochen. Und ich denke, es ist natürlich sinnvoll, wenn es verschiedene Vermittlungsbemühungen, auch im Moment können die ruhig parallel laufen, wenn es verschiedene die gehen ja auch zum Teil aufeinander zu, die beziehen sich ja auch zum Teil aufeinander. Also Brasilien, Türkei, Südafrika, ist ja nicht so, dass die sprachlos nebeneinander her existieren. Die haben durchaus unterschiedliche Interessenansätze und die können ruhig erstmal verschieden laufen. Sie werden sich irgendwann verdichten. Ich denke, diese Gruppe des sogenannten globalen Südens wird die Hauptrolle dabei spielen. Mir wäre es sehr lieb, wenn auch die UNO wieder einbezogen werden könnte. Guterres geht ja ein bisschen in die Richtung, damit man nicht ganz die UNO nur abschreibt, die im Moment nicht in der Lage ist, die Konflikte in der Welt zu lösen. Aber wenn das internationale Recht vollkommen vor die Hunde geht, haben wir große Schwierigkeiten, internationale Konflikte überhaupt demnächst als Konflikte zu benennen, geschweige denn zu lösen.